886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages wie gewohnt um diese Uhrzeit und dann natürlich aktuell an diesem Tag und gerade jetzt, weil es in diesen Augenblicken, in diesen Momenten passiert. Es gibt Live-Ticker auf fast allen größeren Tageszeitungen online, wie Standard zum Beispiel auch ORF.at. Da gibt es auch um 9 Uhr eine Sonderzip. Zum Beispiel Standard schreibt, erste 7 Geiseln laut Medien an Israel übergeben. Also hier im Moment quasi das Ende des Gaza-Kriegs, das gerade live passiert, zumindest der erste Schritt in diese Richtung. Und darüber wollen wir eigentlich jetzt ein bisschen plaudern, nämlich über das, wie es jetzt weitergeht. Also bisher grundsätzlich passiert unter der Anleitung von Donald Trump tatsächlich dieser Friedensdeal hier mal erreicht, dieser Waffenstillstand und die Geiselübergabe der Geiseln, die die Hamas gefangen hatte, die israelischen, im Gegenzug dazu auch 2000 palästinensische Gefangenen sollen ausgegeben werden, also ausgeliefert werden. Das mal das, was hier passiert in diesem Moment. Und die Frage halt natürlich, was passiert dann weiter? Weil da zum Beispiel ORF schreibt Friedensplan für Gaza vor Unterzeichnung. Und das ist das ganz große Thema. Also Israel hat immer angekündigt, wenn die Geiseln zurückgegeben werden, die noch gefangen sind, dann beenden wir erstmal diesen Krieg im Gazastreifen. Wo man auch sagen muss, dass was da passiert ist, hier von 5 Häusern beschädigt das Ganze ein Trümmerfeld, dieser sehr kleine Gazastreifen. Zigtausende Tote, auch darunter viele Kinder nach den Angaben von den Palästinensern. Also wirklich ein horrender Krieg und auch ganz viel Kritik, die Israel dafür eingesteckt hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite halt natürlich weiterhin die Probleme, die auch jetzt bestehen werden. Das ist das, was in vielen Artikeln zu lesen ist. Es bleiben die Streitpunkte einfach offen, die ja zu diesem Konflikt grundsätzlich geführt haben. Also es war der Terroranschlag natürlich vom Oktober damals, von vor 2 Jahren. Aber die Grundthematik, dass zum Beispiel jetzt an diesem Friedenstreffen, das dann in Ägypten stattfinden wird, heute zur Mittagszeit ungefähr, wird die Hamas nicht teilnehmen. Hat ihre Teilnahme schon abgesagt. Es sind sonst über 20 Staats- und Regierungschefs mit dabei, auch einige von der EU. Und da geht es dann um so Pläne, wie man halt einen Friedensplan aufstellen kann. Zum Beispiel Aufstellung einer internationalen Schutztruppe für Gaza, Pläne für eine zivile Verwaltung und Organisation und Finanzierung des Wiederaufbaus. Weil das ist natürlich wichtig, der gesamte Region, der Gazastreifen, ist komplett abhängig natürlich von externer Hilfe. Da ist alles zerbombt. Das heißt, die brauchen Hilfslieferungen ohne Ende. Und das wird einfach die nächste Zeit so bleiben natürlich. Gleichzeitig, die Hamas nimmt nicht teil, ist da irgendwie über Vertreter mit dabei und spricht aber weiterhin Israel das Existenzrecht ab. Während Israel weiterhin sagt, wir wollen die Hamas komplett entwaffnen und komplett ausschalten. Und dieser Grundkonflikt wird so leicht klarerweise nicht zu lösen sein, dass der Nahostkonflikt keine Sache ist, die man einfach so schnell irgendwie erledigt. Das ist natürlich klar. Und das ist einfach die große Frage. Wie wird es da weitergehen? Kann das funktionieren? Und das ist natürlich eine extrem angespannte Situation, wenn sich jetzt auch viele andere Staaten einbringen und dann irgendwas passiert. Natürlich ist das Ganze trotzdem noch ein Pulverfass. Man kann einfach nur hoffen tatsächlich und schauen, was die nächsten Stunden, Tage und Wochen dann bringen und wie das weitergeht. Aber zumindest die wichtige und gute Nachricht erst einmal tatsächlich geschafft. Der momentane Frieden und die Freilassung der Geiseln, das ist einmal das Erste, was jetzt passiert ist. Wie gesagt,
erster großer Schritt.
Erster großer, wichtiger Schritt, aber tatsächlich viele, viele Fragezeichen darüber, wie es weitergehen wird in dieser Region. Wir schauen zu was ganz anderem, kommen nach Österreich und zu Hocken. Da, wo gerade viele hin unterwegs sind oder schon länger sitzen.
Ja, genau, da wünschen wir euch einen erfolgreichen Start in die neue Woche, arbeitstechnisch, aber natürlich auch sonst. Wir haben heute schon über das Thema Clickbait geredet und wie manche Medien uns teasen wollen mit kuriosen Überschriften, die neugierig machen. Und natürlich bin ich erst recht wieder reingefallen, jetzt da gerade, wie ich vorher die Heute durchgeschaut habe. Beziehungsweise ist es diesmal eher Ragebait, das gibt's auch, das soll gezielt Wut oder Empörung hervorrufen. Und genau das hat es bei mir bewirkt. Die Heute schreibt, enthüllt, Doppelpunkt, nur in 2 Ländern wird noch weniger gearbeitet. Und das klingt zum ersten jetzt einmal natürlich so, also weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich oder vielen von euch geht es wahrscheinlich da so wie mir. Ich weiß nicht, wen die befragt haben, aber ich kann es nicht gewesen sein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich wenig arbeite. Und ich glaube, das denken sich sehr, sehr viele, wenn man diese Schlagzeile liest und dadurch dann eben auf den Artikel klickt. Aber ganz so ist es eh nicht. Es geht um sogenannte Minijobs. Also wie viele Menschen in Teilzeit oder geringfügig arbeiten, und das sind in Österreich einfach sehr, sehr, sehr viele. Das Ergebnis eben, in kaum einem anderen EU-Land wird so wenig gearbeitet wie in Österreich. Neue Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat, und laut denen arbeitet in Österreich jeder vierte Erwerbstätige im Alter zwischen 20 und 64 höchstens 19 Stunden pro Woche. Das finde ich doch irgendwie extrem kurios.
Aber nicht nur quasi effektiv, also ist so 40 Stunden angestellt und hackelt in die Hälfte der Zeit.
Nein,
das
sondern
soll man schon mal gehört haben.
Tatsächlich.
Aber tatsächlich so angestellt,
ja,
auch.
Also, und das war eben auch zuerst so mein Gedanke, so naja, eh klar, na, das wundert mich ja wieder überhaupt nicht. Okay. Aber nein, es geht eben wirklich um das Teilzeitmodell, das in Österreich anscheinend sehr beliebt ist. Wir sind da auf Platz 3 hinter Niederlande und Dänemark und dann eben schon Österreich auf Platz 3. Wenig überraschend, höchster Teilzeitanteil ist bei den Frauen bei 31,4%. Aber auffällig, auch Österreichs Männer kommen offenbar mit Minijobs ganz gut über die Runden, schreibt er dir heute. Knapp 20% haben laut dieser Statistik ein entsprechendes Lebensmodell gewählt. Und jetzt schauen wir noch kurz ans untere Ende der Statistik. In welchem Land wird am längsten oder am meisten gearbeitet? In Bulgarien sind knapp 82%, wo die Arbeitenden angegeben haben, 40 Wochenstunden oder mehr zu arbeiten, gefolgt von Rumänien, Lettland, Litauen und Polen. Und Österreich ist eben mit 32% da doch ein bisschen weiter weg. Was mich irgendwie überrascht hat. Hat mich schon überrascht.
Aber das ist das große Thema, wovon immer wieder auch in der Politik gesprochen wird. Wir müssen mehr arbeiten. Da ist nicht unbedingt gemeint, dass es eine 50-Stunden-Woche braucht oder sonst was, sondern halt natürlich die Teilzeitquote ist oft ein Thema, das halt gesagt wird, da liegt auf der einen Seite einmal für die Wirtschaftsschicht generell Produktivität und so weiter. Auf der anderen Seite natürlich auch Gefahr der Altersarmut, gerade bei Frauen da besonders betroffen natürlich, weil du dann einfach die Leistungen fehlen am Schluss, die du halt nicht rauskriegst. Auf der anderen Seite wiederum auch schwierig, wenn du beim Mehrhocken nicht so viel mehr am Schluss rauskriegst, dass du sagst, zahl sich das aus. Mhm. Das ist halt das große Problem und das Thema.
Und gerade die Jüngeren, es ist einfach ein aktuelles Thema, das immer mehr in Richtung Work-Life-Balance geht. Schaut, was habe ich denn eigentlich wirklich am Ende des Tages oder worauf kommt es eigentlich wirklich an? Da möchte ich eigentlich mehr Freizeit haben oder mehr mit Dingen verbringen, die mir wirklich Freude bereiten. Und ich glaube, das ist halt auch ein Thema, das viele beschäftigt.
Ja klar, und wenn du dir mit dem Vollzeitjob nichts leisten kannst im Endeffekt und dann mit dem Burnout in einer kleinen Wohnung sitzt, statt in einem schönen Haus, bringt es da nichts. Ne?
Nein.
Ja, schwierig, schwierig. Gut, und dann was anderes, eine schöne Geschichte zum Schluss noch. Ich meine, schön, ich hoffe, sie ist nicht so schlimm, wie die Überschrift es vermuten lässt, aber es ist nett, es kommen Hunde vor.
So ist es, ja, und bevor wir zu den Hunden gehen, bleiben wir mal bei uns und überlegen so, wonach bin ich eigentlich süchtig? Nach Zucker, nach dem Smartphone, vielleicht nach Tattoos. Es gibt sehr viele Süchte bei Menschen.
Bist du auf eines davon süchtig?
Man weiß es nicht. Lass ich jetzt so stehen.
Na gut,
vielleicht ist eins davon, was ich aufgezählt habe.
Ich hätte einen Verdacht, aber ich sage nichts. Gut, okay.
Und es gibt auch eine Sucht beim Hund. Nämlich ist das die Schlagzeile auf OFAT, nämlich Spielzeug kann Hunde süchtig machen. Die VetMed-Uni in Wien hat sich das angeschaut und rausgekommen ist tatsächlich, dass jeder dritte getestete Hund spielzeugsüchtig ist, nämlich so sehr, dass sie dann weder fressen wollen, noch auf ihren Besitzer hören möchten und der Fokus dann nur noch der Ball ist oder das Stofftier oder welches Spielzeug auch immer sie dann haben. Dieses Verhalten wird dann auch mit dem Verhalten von Menschen verglichen, nämlich eine Glücksspielsucht. So ähnlich wird das da verglichen, dass die Hunde das haben, und sie sind bisher die einzige nichtmenschliche Spezies, die spontan suchtähnliche Verhaltensweisen entwickelt hat. Getestet worden ist das Ganze aktuell an belgischen Schäferhunden, an Border Collies und an Labrador Retriever. Und da kann man dann künftig auch sagen, natürlich als Besitzer, der hört nicht, ja, ist süchtig. Kann ich nichts machen? Mein Hund hat eine Sucht.
Das ist ein Problem.
Ich habe ihn da reingebracht, aber ich bringe ihn nicht mehr raus. Es ist in dem Artikel leider auch nicht beschrieben, ob man den Hund da rausbringen kann, aber es ist jetzt mal festgestellt, dass es das möglich ist.
Ja, zu den anonymen Spielzeugsüchtigen.
Absolut.
Muss dann gehen.
Unbedingt eine Gruppe bieten.
Darf sich halt da nicht vorstellen. Ich kenne das sehr gut von einem meiner besten Freunde, der einen Hund hat auch, und wenn wir da im Garten zusammensitzen bei dem, der komplett eskaliert für Stunden am Stück über den einen kleinen Ball.
Ja.
Und es ist einfach, es passiert absolut gar nichts. Es ist komplett unspektakulär. So groß ist der Garten, ne? Du hast einfach 5 Meter und der ist aber komplett immer, oh mein Gott, der Ball. Und er rennt da, freut sich komplett, ist komplett narrisch, dass er den Ball gefangen hat wieder und bringt ihn zurück. Und wenn du das 4 Stunden machst, ist es ihm egal. Die nächsten 4 Stunden könnte er weiterspielen.
Absolut Ausdauer.
Also, das kennen einige.
Jetzt weiß ich auch, jetzt muss ich ihm,
ich
werde meinem Haber ein Buch schenken.
Dein Hund ist süchtig.
Mein Hund ist spielzeugsüchtig. Was, ja. Was tun? gibt es einen Ersatz? Gibt es da irgendwie eine Therapie? Müssen wir uns überlegen.
Unbedingt. Müssen wir jetzt eine erfinden?
Wahrscheinlich kann man damit viel Geld machen, schätze ich mal. Wenn es jeden dritten Hund betrifft, ja, eine Entzugsklinik für spielzeugsüchtige Hunde. Naja, soll nichts Schlimmeres passieren.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!